Dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus, so eines der Lieder, wenn man mit denen mal aufgewachsen ist, dann berührt das einen. Ich weiß, in meiner Jugendzeit, als ich noch jünger war und eine Jugendgruppe leitete, da hatten wir dieses Lied ganz inbrünstig gesungen und ganz besonders das Niemals zurück. Und ich weiß nicht, wie mancher von diesen jungen Leuten, die das so inbrünstig gesungen haben, nicht zurück sind. Ich kenne fast keinen mehr, der auf diesem Weg dann weitergegangen ist. Schade. Deshalb berührt mich dieses Lied immer wieder. Sei still dem Herrn ist ja auch so das, was wir jetzt eigentlich heute sehen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, still zu sein und zu warten, bis Gott handelt und Geduld zu haben. Und wir haben ja letztes Mal dieses Kapitel 15 im 1. Mose betrachtet, wo wir gesehen haben, wie Gott diesen Bund, diesen Vertrag mit Abraham geschlossen hat, ihm nochmals ganz klar zugesagt, du, ich werde das tun, was ich dir verspreche, ich verbürge das. Und nun ist offenbar noch einige Zeit vergangen und jetzt wird so eine Aktion gestartet. Sarai, seine Frau, hat eine Idee, wie man zu diesem Nachkommen kommt. Und das betrachten wir jetzt in Kapitel 16. Ich lese aus der Guten Nachricht. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden. Und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre in Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit dir, was du willst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten und da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Dann kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du, wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davon gelaufen, antwortet sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter. Ordne dich hier unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dein Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben, Leben in Freiheit. Vielleicht denken Sie, das ist ein bisschen komisch. Das ist egal, wenn Sie das denken. Vielleicht verstehen Sie, warum ich das so gemacht habe. Wir sehen zuerst einmal, wie die Freiheit genutzt wird und dann, wie aus der Not Gott zur Freiheit führt. 10 Jahre war Abraham unterwegs und wie wir schon letztes Mal gesehen haben, dieser Nachkommen, den Gott ihm versprochen hat, war noch immer nicht da. 10 Jahre sind lang. Müsst ihr euch mal vorstellen, euch verspricht jemand, du, ich lade dich einmal zum Nachtessen ein und dann nach 10 Jahren habt ihr noch keine Einladung. Was denkt ihr dann? Der hat das schon lang vergessen. Und ein Abendessen ist ja noch machbar, aber ein Kind kann man ja nicht einfach machen. Und Sarai war offenbar nicht in der Lage, Kinder zu empfangen. Und so tritt sie mit einer Lösung zu Abraham und sagt, du siehst, der Herr schenkt mir kein Kind, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin einen Sohn bekommen, ich überlasse sie dir. Und Abraham war einverstanden. Hat er diese Hagar genommen, hat mit ihr geschlafen, eine ägyptische Magd, eine Sklavin, vielleicht hat er die ja mitbekommen, als er mit Sarai in Ägypten war, ist das vielleicht eine Sklavin, die sie von dort mitgenommen hatte. Und tatsächlich, diese Hagar wurde schwanger. Aber da wurde es schon schwierig. Von diesem Moment an hatte Abraham und Sarai ein Riesenproblem. Denn Hagar wurde stolz. Sie verachtete Sarai. Sie fühlte sich nun als Herrin der Sarai überlegen und behandelte Sarai, wie sie ihre Magd wäre. Dieses Verhalten kränkte Sarai zutiefst. Und sie beklagte sich bei Abraham und forderte ihn auf, dem Treiben ihrer Magd ein Ende zu setzen, sie zu bändigen. Und Abraham sagte, ja, ist deine Magd. Du kannst mit dir machen, was du willst, was du für richtig findest in dieser Situation. Und nun ergreift also Sarai die Maßnahme und demütigt Hagar. Ob das, wie das die gute Nachricht übersetzt, mit niedrigen Arbeiten ist oder wie auch immer. Jedenfalls war die Demütigung so stark, dass Hagar dachte, das halte ich nicht aus und ist davongelaufen. Vermutlich Richtung Ägypten, nach Hause. Für uns ein bisschen eine eigentümliche Geschichte, nicht wahr? So ganz fremd. Niemand von uns kommt auf die Idee, irgendeine andere Frau zu holen und sie dem Mann zu geben, um ein Kind zu erhalten. Hagar funktioniert hier als eine Art Leihmutter für Sarai. Das Kind gehört nachher nicht ihr, sondern es gehört Sarai. Die Kinder aus diesen Beziehungen galten als Kinder der Herrin. Und so war auch bei Jakob war das der Fall. Er hatte Kinder von 4 Frauen, 2 Frauen, das waren seine Hauptfrauen, und dann von 2 Nebenfrauen. Jede Frau hatte noch eine Sklavin und die hatten dann auch mit Jakob geschlafen. Also das Volk Israel, die 12 Stämme Israel, stammen von 4 Frauen und einem Vater. Und das waren auch so Leihmutterschaften, das heißt, diese Sklavinnen haben dann die wurden dann von den Frauen gegeben, müsst ihr das mal lesen, das ist also ganz, also tiefste Menschlichkeit, was sich da abspielt. Da war die eine eifersüchtig, weil die andere dann schon ihm so viel geboren hat, dann hat sie ihre Magd genommen, sagt, nimm die Magd, dann hat er auch Kinder, die eigentlich von mir sind, dann wird er mich auch wieder mehr schätzen. Das ist also ganz offen in der Bibel beschrieben, da wird nichts beschönigt und das war also damals so. Wie sollen wir nun diesen Lösungsversuch von Sarai und Abraham einordnen? Im Neuen Testament lesen wir, Abraham hatte 2 Söhne, einen von der Sklavin Hagar, einen von der freien Frau Sarah. Der Sohn der Sklavin verdankt sein Leben den menschlichen Kräften, der Sohn der Freien verdankt es der Zusage Gottes. Ismael verdankt also sein Leben den menschlichen Kräften. Hier hat Gott also nicht übernatürlich, aktiv mitgewirkt. sondern diese Geburt entsprang menschlichen Überlegungen, menschlichem Handeln. Müssen wir die Schlussfolgerung ziehen, dass Abraham gesündigt hat? Und Sarai? Es gibt Kommentare, die selbstverständlich davon ausgehen, das war Sünde, was sie taten. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. War das Sünde? Unser Denken von Christen ist oft so gegliedert. Sündig oder gut oder sündig oder nicht sündig, schwarz oder weiß. So denken wir, entweder sündigen wir oder dann tun wir das Gute. Also schwarz und weiß, so ist unser Denken oft bestimmt. Aber ich möchte das mal anders darstellen. Also Sünde bleibt, Sünde ist Sünde. Da werden wir nichts dran rumdeuteln. Sünde ist Sünde. Das heißt, wer lügt, wer betrügt, wer die Ehe bricht, wer einen anderen umbringt, wer Meineid betreibt, das ist alles ganz klar Sünde. Das ist einfach schwarz und klar. Da gibt's kein Wenn und Aber. Aber, ob dann das, ich habe einfach einen Versuch gemacht, oder? Ihr müsst dann selber sehen, ob jetzt der dann gelingt. Das Gegenüber von Sünde würde ich jetzt einmal einen anderen Begriff nehmen, Freiheit. Also einerseits ist ganz klar, was Sünde ist. Das können wir nachlesen, das sind alles Dinge, wo auch die Bibel sagt, das gehört sich nicht und das ist ganz klar Sünde. Und dann steht dieser klaren Sünde gegenüber eine Freiheit, die wir haben. Was Abraham tat, geschah in diesem Bereich der Freiheit. Es gibt ja noch ein Bibelwort im Neuen Testament. Alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde oder nicht alles dient der Auferbauung. Also es ist alles erlaubt. Das heißt, man kann in dieser Freiheit, gibt es gewisse Schattierungen. Es gibt den Bereich des Möglichen. Was Abraham tat, das war im Bereich des Möglichen. Er hatte die Freiheit dazu. Nie in der ganzen Schrift wird Abraham nur ansatzmäßig vorgeworfen, dass er von Hagar ein Kind hat. Nie wird das irgendwie als ein sündiges Verhalten bezeichnet. Überhaupt die ganze Praxis, so ein Kind zu empfangen, war in der damaligen Zeit üblich. Aber bei Jakob wurde es nicht als Sünde bezeichnet, dass er von den Sklavinnen seiner Frauen ein Kind bekommen hat. Das war einfach so. Das hat man so gemacht, das hat sich so gehört. Das war in der damaligen Zeit keine Sünde und offenbar auch in den Augen Gottes keine Sünde. Er handelte völlig richtig. Schließlich gibt es eine grundsätzliche Anweisung, die Gott gegeben hat bei der Schöpfung: Seid fruchtbar und mehret euch. Und in diesem Bereich hat Abraham gehandelt. Aber nicht alles, und das ist jetzt die andere Seite, das ist ja das, wo der Vers drauf anspielt, im Korintherbrief. Nicht alles, was möglich ist, macht auch Sinn und sollen wir tun. Also durch das Vergehen von Sarai und Abraham entstanden, oder durch das Vorgehen von Sarai und Abraham entstanden viele Probleme, die sie nicht gehabt hätten, hätten sie das nicht getan. Probleme, die wir bis heute haben. Völkische Auseinandersetzungen sind heute da, weil Abraham mit der Hagar geschlafen hat. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allem bekämpft. Über die Jahrhunderte hat sich das erwiesen. Aber es gibt in unserem Glauben einen Bereich der Freiheit, der sich je nach Situation wir verschiedene Dinge entscheiden. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Paulus sagt, übrigens interessanterweise entgegen dem, was im Alten Testament in der Schöpfung steht, er sagt, ich möchte, und das hat er auf die damalige Situation der Gemeinde bezogen, die auch verfolgt war, ich möchte, dass ihr frei seid von falschen Sorgen. Wenn einer unverheiratet ist, sorgt er sich, zu leben, wie es dem Herrn gefällt. Da geht er jetzt einfach mal davon aus, ob das immer so ist, können wir ein Fragezeichen machen. Aber da geht er davon aus, der hat die Möglichkeit. Aber wenn einer verheiratet ist, sorgt er sich um die Dinge der Welt, nämlich wie er seiner Frau gefällt. Alle Frauen, die solche Männer haben, können sich glücklich schätzen. In Klammer gesagt. Also das erachtet Paulus als eine Selbstverständlichkeit, dass das ein Mann tut, wenn er verheiratet ist, nicht eine Sünde. So zieht es ihn nach zwei Seiten. Ebenso sagt es das mit der Frau. Also Paulus rät, eher nicht zu heiraten, damit man nicht abgelenkt ist und sich für das Reich Gottes investieren kann. Aber Paulus sagt dann, wenn einer meint, er begehe ein Unrecht an seinen Verlobten, wenn er sie nicht heiratet, und wenn er sein Verlangen nach ihr Wenn sein Verlangen nach ihr zu stark ist, dann sollen sie beide ruhig heiraten. Sie versündigen sich nicht. Interessanter Gedankengang, den Paulus hier macht. Er argumentiert im Bereich der Freiheit. Er argumentiert im Blick auf das Reich Gottes, was das Beste für das Reich Gottes wäre. Aber wenn ihr nicht anders könnt, dann macht ihr es halt, ihr versündigt euch nicht. Finde ich das nicht interessant? Ich finde das höchst interessant. Das heißt, unser Denken ist nicht einfach schwarz-weiß, sondern unser Denken im Bereich der Freiheit als Christen geht darum, dass ich mir Gedanken mache, nicht nur was möglich ist und was ich bis zum Anschlag auskosten könnte und mich dann doch noch nicht versündige, sondern die Fragestellung von uns sollte sein, was ist aufbauend. Was ist hilfreich? Es ist keine Sünde, Ferien zu machen. Es ist nur eine Frage, die ich mir stellen muss. Welches Level ist sinnvoll, wenn ich ein halbes Jahr Ferien mache? Ist das sinnvoll? Ist das erbaulich auch für das Reich Gottes? Oder lebe ich dann nicht nur für mich selbst? Brauche ich alles Geld nur für mich? Alle Freizeit nur für mich? Ferien machen an sich ist keine Sünde. Auch ein schönes Auto kaufen ist keine Sünde. Vor allem, wenn es noch billig ist. Alex hat so einen guten Kauf gemacht. Die Wohnung nicht einzurichten ist auch keine Sünde. Ein Segelboot zu besitzen auch nicht. Aber wir müssen lernen als Christen, die Frage zu stellen, nicht nur was möglich ist und was keine Sünde ist, sondern was auferbaut, was dem Reich Gottes dient. Und das, was hier geschieht in uns, das würde ich bezeichnen als der Prozess des geistlichen Wachstums. Dass ich immer mehr lerne, in meinem Leben Entscheidungen zu treffen, die nicht nur mein Leben verschönen, sondern die dem Reich Gottes dienlich sind, die Gott verehren, nicht nur mich darauf zu konzentrieren, nicht zu sündigen, sondern mich darauf zu konzentrieren, Gott zu gefallen. Abraham selber stand in diesem Prozess drin. Abraham war daran, Gott kennenzulernen. Das war kein perfekter Mensch, genauso wie ich und sie nicht. Aber er war daran, seinen Gott kennenzulernen. Und er war in diesem Prozess drin, also was er getan hat, und da werde ich vorsichtig als Kommentator, zu schnell jemanden als Sünder zu bezeichnen. Abraham hat hier keine Sünde begangen. Er hat im Bereich der Freiheit gehandelt. Natürlich hätte er warten können. Das sagen wir alle im Nachhinein. Sind wir sowieso immer alle gescheitert. Aber in der Handlung, in dem, was er dort zu diesem Zeitpunkt getan hat, hat er sich nicht versündigt. Er hatte einfach nicht noch mehr Geduld. Er hat gedacht, doch, das ist vielleicht eine gute Lösung, weil das generell eine Lösung war in der damaligen Zeit. Da war nichts Anrüchiges an dieser Handlung. Das hat jeder verstanden. Niemand hat dem Abraham in dieser Zeit einen Vorwurf gemacht. Wie kannst du das? Haben wir noch nie gehört, dass jemand mit der Sklavin seiner Frau schläft, um ein Kind zu bekommen. Das war ganz normal so. Das wurde häufig gemacht. Also, das Gegenüber von Sünde ist Freiheit. Und wir sollten uns unserer Freiheit bewusst sein und in dieser Freiheit drin lernen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt und nicht uns darauf zu konzentrieren, was ist Sünde und einfach keine Sünde zu tun, dafür alles andere auszukosten, aber nichts mehr übrig haben für das Reich Gottes. Deshalb sind alle unsere Entscheidungen, können wir nicht sagen, ja, dass der das hat und dass der das hat, das ist grundsätzlich falsch. Aber wir müssen lernen, für uns klare Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich ein Segelboot kaufe, dann muss ich mir überlegen, ob ich die nötige Zeit dazu habe oder ob das heißt, dass ich jeden Sonntag auf dem Segelboot bin und nicht mehr Zeit habe, mit Christen Gemeinschaft zu pflegen. Da muss ich wissen, das Segelboot ist keine Sünde. Aber ich muss wissen, kann ich das managen oder was bringt das für mein Leben? Bindet mich das? Bin ich nachher nicht mehr frei eigentlich? Und dann können auch Freiheiten, die wir auskosten können, auch natürlich dann langsam in den schwarzen Bereich der Sünde rutschen. Deshalb habe ich die Freiheit so etwas abgefärbt, vom Hellen ins Schwarze hinein. Freiheit, die falsch genutzt wird, kann in die Sünde führen. Und als zweites, aus der Not wird Hagar befreit. Hagar wurde es zu viel. Sie wollte sich von Sarai nicht demütigen lassen. Sie floh, sie hatte vermutlich vor, in die Heimat zurückzukehren. Und auf der Flucht, an einem Brunnen, wo sie Pause macht, begegnet ihr der Engel des Herrn und sagt, Hagar, Sklavin Sarais, also der Engel weiß Bescheid, wer es ist, wusste sie klar, aha, da kennt mich jemand. Woher kommst du, wohin gehst du? Und sie, ja, ganz offen sagt sie, ich bin meiner Herrin davongelaufen. Vermutlich war sie wirklich sauer. Hat sie das gleich gesagt. Und nun fordert der Engel sie auf und sagt, geh zurück und ordne dich deiner Herrin Sarai unter. Das war noch ziemlich klar und klare Antwort. Und gleichzeitig versprach er ihr, dass sie viele Nachkommen haben wird und ihr Sohn soll Ismael heißen, was so viel heißt wie Gott hat gehört. Denn der Herr hat dein Hilferuf gehört. Und das finde ich jetzt nun wirklich höchst interessant. Der Herr hat den Hilferuf Hagars gehört. Offensichtlich hatte Hagar zum Gott Abrahams geschrien. Sie hat Hilfe angefordert. Und Gott hatte auf sie gehört und hat sich ihr angenommen. Das ist typisch Gott. Typisch Gott ist das, der Erde und Himmel geschaffen hat. Das lesen wir zur Genüge. In den Psalmen zum Beispiel, bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Gott ist unsere sichere Zuversicht, ein bewährter Helfer in aller Not. Oder wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn, er selber wird sich um dich kümmern. Niemals lässt er dich im Stich, oder lässt er die im Stich, die ihm die Treue halten. Das macht Gott bis heute. Er hat Hagar geholfen, obwohl sie im Unrecht war. Sie war im Unrecht, sonst hätte der Engel nicht gesagt, geh zurück zu Sarai. Aber Hagar hat ihn angerufen, den Gott Abrahams und er hat sich erbarmt, obwohl sie im Ungehorsam stand, obwohl sie im Unrecht war. So ist Gott. Wir rennen manchmal von Pontius bis zu Pilatus, um irgendein Problem zu lösen, aber wir vergessen, mit unserer Not zu Gott zu kommen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir auch seine Hilfe nicht erfahren. Und wenn wir nicht bereit sind, auf seine Antwort zu hören, dann wird uns auch keine Hilfe zukommen. Dann manchmal sagt Gott uns etwas Unangenehmes. Denken Sie, Hagar ist es angenehm gewesen, zurückzukommen und Sarai zu sagen, du, ich werde mich jetzt dir unterordnen? Würdet ihr das gern machen? Wenn ihr jemanden verlasst in Ärger und ihr denkt, ihr seid unrecht behandelt worden und dann seid ihr stinksauer, kehrt ihr dann zurück und sagt, du hast recht gehabt, ich muss mich dir unterordnen. Also Hagar können wir ein Kränzchen wenden. Die hat das getan. Die hat sich etwas sagen lassen. Die hat nicht einfach ist davon gesprungen. Vielleicht stellen wir das Licht der Hagar oft ein bisschen unter den Scheffel. Aber im Grunde genommen war das ein ganz klarer Glaubensakt. Ganz klare Handlung des Glaubens. Sie hat auf die Anweisungen Gottes gehört. Und sie hat einen unangenehmen Schritt getan. Es war eine enorme, sie ist ja weggelaufen, weil sie von Sarai gedemütigt wurde. Und Sarai ist es nicht gelungen, sie zu demütigen. Nun geht sie freiwillig zurück und demütigt sich freiwillig unter die Hand Sarais. Wenn wir Gott um Hilfe anrufen, wird er helfen. Aber vielleicht ist seine Antwort nicht die, die wir haben wollen. Und dann ist die Frage bei uns, ob wir die Antwort annehmen, die er uns gibt, oder ob wir fliehen. Und wenn wir weiter fliehen, dann bitte macht keinen Vorwurf, dass Gott nicht geholfen hat. Dann werde ich sauer. Das macht mich wirklich sauer. Wir können nicht Gott immer alles in die Schuhe schieben, wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollen. Dann sollen wir so ehrlich sein und sagen, ich will mit dem Kopf durch die Wand. Gott hätte mir geholfen, aber was er mir geholfen hat und wie er mir helfen wollte, hat mir nicht gepasst. Punkt. So sind die Tatsachen. Wenn wir Gott anrufen in einer Not, dann hilft er uns. Garantiert. Jeder Mensch, egal welche Nation, welche Familie, wer Gott anruft, dem wird er sich offenbaren. Und das hat er auch gegenüber Hagar gemacht, die eine Ägypterin war. Von einer ganz anderen Nation kommt. Jesus sagte einmal, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das sagt Jesus uns. Ja, bitte sehr. Dann machen wir das doch. Er nimmt sie uns ab, wenn wir sie ihm geben. Das heißt nicht, dass unser Leben problemlos ist, dass alles läuft, wie wir uns vorstellen. Die Vorstellung von Hagar war vermutlich auch die, dass sie zurückgeht und dass sie in Würde aufgenommen wird, aber nicht zurückgehen und sich demütigen. Aber Jesus nimmt uns die Last ab. Paulus schreibt den Christen in Rom, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hast du das überhaupt schon mal getan? Hast du den Namen des Herrn angerufen? Hast du Jesus angerufen? Nicht mit deinem Problem jetzt einfach, sondern überhaupt, um ihn in dein Leben einzuladen? Glaube heißt nicht einfach auf etwas vertrauen. Glaube heißt mit Jesus leben. Das Leben Jesus anzuvertrauen, das ist die Basis des Glaubens. Denn was ist die Sünde, sagt Jesus? Die Sünde ist, dass sie nicht glauben an mich. Und wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist und ihm dein Leben anvertraut hast, dann kann ich dir einen ganz einfachen Tipp geben. Mach's. Mach's. Bete. Ruf den Namen Gottes an. Er wird dich retten. Und retten heißt, dass ich ewiges Leben habe. Retten heißt, dass eine Susan Straumann sterben kann und wir wissen, sie ist geborgen in Gott. Warum? Weil sie gut gelebt hat. Weil sie immer bei uns im Gottesdienst war. Weil sie Jesus liebt. Weil sie Jesus ihr Leben anvertraut hat. Nicht, weil sie evangelisch oder katholisch oder frei evangelisch oder weiß ich was ist, sondern weil sie Jesus ihr Leben anvertraut hat. Das rettet. Und das ist die Hoffnung unseres Lebens. Und das ist der Glaube, von dem die Bibel spricht. Leben in Freiheit. Die Grundbasis für die Freiheit, dass wir überhaupt in die Freiheit kommen, ist, dass wir überhaupt mal erlöst und gerettet sind durch Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist. Und dann ist es die Herausforderung unseres Glaubenslebens, dass wir lernen, mit der Freiheit, die uns geschenkt ist in Christus, umzugehen. Dass wir lernen, nicht einfach das Mögliche, alles Mögliche zu tun, was uns erlaubt ist, sondern das zu tun, was auferbaut und was heiligt und was dem Leben eine Qualität gibt, die sich abhebt von anderem Leben. Wo man merkt, dass im Menschen, die in Verbindung mit Gott leben, die einen Draht zu Gott haben. Amen. Ich bete mit uns. Vater, du hast uns eine große Freiheit gegeben, in der wir leben dürfen als deine Kinder. Du hast uns erlöst durch das Sterben deines Sohnes am Kreuz und hast uns ewiges Leben geschenkt. Wir danken dir. Und wir danken dir, dass du uns auch einen Freiraum geschenkt hast, deine Freiheit im Glauben, die für jeden von uns ein bisschen anders aussieht. Und lerne uns, diese Freiheit richtig zu nutzen. Nicht an die Grenzen immer zu gehen, was noch möglich ist, was noch kurz vor der Sünde ist. Lerne uns zu fragen, was dir gefällt, was nützlich ist, was sinnvoll ist, was auferbaut, was dem Reich Gottes dient. Damit wir Menschen sind, die dich in allem ehren. Menschen, an denen sichtbar wird, was du für ein wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, die Geborgenheit, die wir in dir haben. Amen.